Abenteurer, ein Bike, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder, von Mainz bis Neuseeland, hier im Podcast ThriveSide.
Ja, servus Leute, seid mir gegrüßt und ni hao hier aus China, beziehungsweise aus Tibet ja eigentlich, also aus Lhasa, um genau zu sein. Ja, liegen schon ein paar spannende Tage zwischen der letzten Folge und heute hier in Lhasa. Einige spannende Erlebnisse wieder passiert in den letzten Tagen. Und bevor es heute Abend weiter Richtung Zentralchina geht, Richtung Mainland China, wie sie so schön sagen, dachte ich mir, ich mache mal so einen kleinen Tibet-Rückblick für euch hier aus Lhasa und erzähle euch so ein bisschen, was die letzten Tage hier so mit sich gebracht haben, was hier alles passiert ist. War wieder einiges los gewesen natürlich, wie immer. Kein Tag wie der andere auf der Reise, besonders nicht, wenn man natürlich zum zweiten Mal nach China einreist und dann auch noch nach Tibet in dem Fall, was ja nochmal ein bisschen spezieller ist als China an für sich schon. Hatte ich euch ja, glaube ich, in den vorherigen Folgen schon immer mal wieder so ein bisschen mitgegeben. Tibet als autonome Region von China fällt zwar unter die Kontrolle von China sozusagen, aber sind doch noch ein wenig autonom und eben nicht ganz so frei, wenn man mal von frei in Verbindung mit China reden will. Das lasse ich jetzt mal außen vor gestellt, den Rest könnt ihr euch denken. Ja, aber ja, Tibet da einfach nochmal ein bisschen spezieller. Deswegen waren natürlich die ganzen Vorbereitungen auch sehr umfangreich und wir durften die letzten Tage als Gruppe nur mit einem Guide zusammen in Tibet verbringen. Wir hatten auch ein bisschen Freizeit, komme ich gleich noch dazu. Aber hauptsächlich ging es natürlich unter Aufsicht von dem Guide geführt, die Tour durch Tibet zusammen mit Fahrer auch noch. Also wir durften uns auch da nicht sonderlich viel frei bewegen. Wir hatten eine fixe Route, die vorgegeben war. Und es ging quasi los, Samstag morgens. Um 5 in Kathmandu haben wir uns getroffen an einem Hotel, was als Abfahrtspunkt eben ausgemacht war mit unserer Agentur, mit Neem Tracking auf der Nepal-Seite. Da haben Dana und ich dann auch zum ersten Mal die gesamte Gruppe kennengelernt. Wir haben natürlich vorher schon viel kommuniziert im WhatsApp, haben da schon eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet gehabt. Marco kannte ich ja sowieso schon, Dana mittlerweile auch. Und dann haben wir noch den guten Waze und Perrin kennengelernt. Auch ein Pärchen aus Frankreich. Plus Nathan oder Nathan, wie auch immer man es aussprechen will. Wahrscheinlich würden die Franzosen haben Nathan gesagt. Auch aus Frankreich. Also ja, französisch-deutsche Connection unterwegs in Tibet. Und 5 Uhr morgens war ziemlich früh. Alle waren noch sehr verschlafen, also da war noch nicht so viel Kommunikation in den ersten paar Stunden. Wir hatten auch erstmal, nachdem der Jeep dann irgendwann kam, noch ein bisschen zu tun. Wir mussten die Fahrräder aufs Dach knallen. Das hat die letzten Tage hier in Nepal, hat sich schon die Regenzeit, oder dort in Nepal, es ist ja jetzt gar nicht mehr Nepal hier. In Nepal hatte sich ja die Regenzeit schon angekündigt, öfters mal geregnet, deswegen haben wir erstmal geguckt, dass wir überhaupt die Fahrräder aufs Dach kriegen, Marco und meins zu zweit. Die haben wir quasi flach auf die Seite gelegt, was schon ja anspruchsvoll war. Meine Kiste war deutlich schwerer als Marcos. Ich habe natürlich noch einiges an Taschen mit reingehauen, damit ich auch nicht so viel im Auto dann hin und her schleppen muss. Ich würde mal so an die 50 Kilo schätzen, denke ich. Markus war vielleicht so um die 30, 35, 40, also schon ein Tick leichter. Die haben wir erstmal hoch aufs Dach gehievt und mit einfachen Seilen im Nepal-Style festgezurrt, noch mit einer Plane drüber, weil wir uns schon gedacht haben, dass es früher oder später mal regnen wird. Und dann ging die wilde Fahrt auch schon los. Im wahrsten Sinne, wilde Fahrt war das nämlich zur Grenze. Es waren gerade mal so 140, 150 Kilometer, glaube ich, von Kathmandu bis zur Grenze mit Tibet. Aber wir haben sagenhafte 9 Stunden gebraucht. Ja, dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie die Straßenverhältnisse da unterwegs gewesen sind. Also im Nachhinein war auch klar, warum wir den Jeep nehmen mussten und nicht mit einem etwas komfortableren bzw. größeren Auto fahren konnten. Der Jeep war natürlich ja, mit 6 Leuten plus Fahrer gut bestückt. Waren im Prinzip nur zwei, ja doch zwei Reihen, A2 Leute hinten. Und vorne haben drei gesessen. Wir haben ein bisschen durchrotiert, weil die 2 vorderen Plätze ja sehr eng bemessen und ungemütlich waren. Dafür hat es nicht ganz so viel geschaukelt wie auf den hinteren. Die Straßenverhältnisse, die waren einfach mal wieder ja, katastrophal. Also, dass das die Hauptgrenze zwischen Nepal und China, beziehungsweise ja, Nepal und Tibet, wie auch immer, dann ist. Und alles, was darüber geht, diesen Weg da fahren muss, das hätte ich mir nicht, mit meinem besten Willen nicht vorstellen können. Also, mal ganz abgesehen von den unzähligen Erdrutschen, die wir unterwegs erlebt haben, sind da LKWs, Busse, langgefahren, Motorräder, Roller, alles auf diesen komplett matschigen, schottrigen Straßen. Davon war das meiste unbefestigt. Ich meine, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, 9 Stunden. Klar, mussten wir hier und da auch mal anhalten. Wir haben auch noch was gegessen unterwegs. Hat natürlich auch alles ein bisschen gedauert, klar. Aber trotzdem, letztendlich 9 Stunden für 150 Kilometer, ja. Was brauchst du da auf der deutschen Autobahn? Maximal 2 Stunden, wenn du nicht so schnell unterwegs bist, würde ich sagen. Mit ein bisschen Verkehr. Pff, lass es mal, wenn es hochkommt, 3 sein, dann ist schon viel. Aber 9 Stunden, das Dreifache. Ja, dementsprechend hoch, runter, links, rechts sind wir durch den Jeep geschaukelt worden. Und haben es dann irgendwann erst nachmittags, ja, so gegen 2 waren wir ungefähr an der Grenze gewesen in dem Dreh. Ein paar Formalitäten da noch klären müssen, aber die Ausreise war eigentlich super entspannt. Zack, den Stempel da reingekriegt. Und dann so gegen 3 ging es dann auch endlich rüber über die sogenannte Friendship Bridge, Friendship Brücke, Freundschaftsbrücke zwischen Nepal und China. Da mussten wir die Fahrräder tragen, also Marco und ich mussten die Fahrräder tragen. Jeder hatte natürlich ein bisschen mit seinem eigenen Gepäck zu tun. Also der Jeep konnte nicht über die Grenze sozusagen fahren. Der Fluss, der an der Stelle die Grenze gebildet hat, durfte man nur zu Fuß oder durften wir nur zu Fuß überqueren. Haben wir die Fahrräder halt darüber geschleift. Und dann kam mal wieder die spannende Einreise nach China. Die war zum Glück ein wenig entspannter diesmal als beim letzten Mal, als ich von Pakistan, wo bin ich beim letzten Mal denn rein? Nee, von Kirgisistan nach China eingereist bin. Da war das ja deutlich anspruchsvoller und holpriger auch gewesen. Diesmal war das ein bisschen entspannter durch unseren Guide, den guten Sonny. Der hat uns nämlich dort an der Grenze in Empfang genommen, hat uns ein bisschen mit den Formalitäten geholfen, natürlich auch übersetzt mit den Grenzbeamten und hat da dem Ganzen so ein bisschen den Stress rausgenommen. Aber ja, nichtsdestotrotz, wieder mal China-Style, natürlich an der gefühlt abgelegensten Stelle der Welt, hochmodern, der ganze Grenzübergang, also auf der Nepal-Seite einfach nur so eine kleine Hütte, wo du durch so ein Fenster deinen Reisepass da reingegeben hast, und auf der China-Seite ein riesig fettes, hochmodernes Gebäude, zig Leute da drinnen, Körperscanner, Ganzkörperscanner, natürlich Gepäckscanner. Gepäck musste aufgemacht werden, durch mein Handy wurde durchgeguckt bei der Einreise, Fingerabdrücke und so, brauche ich gar nicht zu erwähnen, ist ja sowieso schon Standard geworden, so ungefähr. Also da war mal wieder das komplette Programm geboten auf der chinesischen Seite, inklusive schon ein bisschen Hightech, würde ich sagen. nicht nur Fingerabdruckscanner, sondern generell Kameraaufforderungen und so weiter. Das System erkennt automatisch beim Einscannen von deinem Reisepass, woher du kommst, und alle Aufforderungen von wegen, legen Sie jetzt hier den Zeigefinger drauf, legen Sie jetzt hier beide Daumen drauf, gucken Sie in die Kamera und so weiter, sind in perfektem Deutsch da rausgekommen aus dem Computer bei der Passkontrolle. Da war ich schon ein wenig schockiert. Hat mich natürlich wieder an die erste Einreise erinnert. Das war auch schon, da war das auch schon so gewesen. Aber in dem Moment, ja, denkt man erstmal gar nicht mehr dran. Und klar, hinter uns die Franzosen dann. Perfektes Französisch hat die Maschine da gesprochen. Also Respekt. Ich meine, klar, vieles möglich heutzutage. Aber habe ich so, außer in China, bei der Einreise nach wie vor noch nirgends erlebt. Beeindruckend, aber auch wieder gleichermaßen ein wenig schockierend, muss man sagen. Auf der anderen Seite von der Grenze ging es dann auch wenig lockerer dann endlich zu. Sonny und unser Fahrer, dessen Namen ich leider schon gar nicht mehr weiß, muss ich fairerweise zugeben. Schande über mich. Es geholfen, die beiden Bikes in den Bus zu laden. Wir hatten ein deutlich größeres Auto, also so, ja, so ein, weiß gar nicht, wie viele Plätze es gab, so 10 Mann-Bus oder sowas, vielleicht sogar noch mehr, würde ich sagen. So Sprintergröße, so klassische Amazon-Sprintergröße, um es mal als Vergleich zu nennen. Da haben die Bikes natürlich entspannt innen reingepasst. Und dann sind wir erstmal zum Hotel gecruised. War auch schon relativ spät. Wir haben natürlich durch die Einreise nach China auch noch mal 2 Stunden 15 Minuten dann verloren in dem Sinne. China ist ja so ein bisschen verrückt, was das angeht. Die ganze Zeit ist ja nur nach Peking gerichtet, also so ein riesiges Land, was sich über so viel Fläche, vor allem von West nach Ost, erstreckt und nur eine einzige Zeitzone hat, einfach sich alles nach Peking richtet. In Nepal war ich noch 3 Stunden 45 vor euch zu Hause in Deutschland. Total krumme Zeit, und in China sind es dann jetzt 6 Stunden, also auch auf einen Schlag einiges mehr geworden. Deswegen, also nicht nur deswegen, aber dann wurde es auch schon, ja, zeitig dunkel. Wir sind ins Hotel, haben da erstmal spannend eingecheckt, und ich habe den ganzen Tag schon so gemerkt, boah, mit diesem ganzen Geholper in dem Jeep und auch durch die Höhe so ein bisschen. Ich kann euch leider nicht genau sagen, auf welcher Höhe die Grenze lag, aber logischerweise mussten wir irgendwo an einer Stelle über einen Pass den Himalaya eben überqueren, der sich ja zwischen Nepal und China von Ost nach West ewige Hunderte von Kilometern erstreckt. Und dementsprechend war das auch alles relativ hoch. Und das habe ich schon den ganzen Tag gemerkt. Durch die Fahrt mit dem Auto, anders als beim Fahrrad, ging es halt auch sehr schnell hoch. Und ich habe schon langsam Kopfschmerzen bekommen. Ich habe auch nicht viel getrunken, muss man auch dazu sagen. Ja, und zack, im Hotel angekommen. Stress so ein bisschen weg, Spannung abgefallen. Kam schön der Migräneschub, der Migräneanfall. Und ich habe einfach nichts mehr machen können. Ich bin noch nicht mal mehr mit zum Abendessen gegangen. Die anderen sind dann noch los mit Sonny zusammen. Und ich habe wirklich nur versucht, im Hotel möglichst dunkel, im Bett ruhig, entspannt nichts zu machen. Dana war so lieb gewesen, hat mir dann sogar noch so eine chinesische Nudelsuppe mitgebracht, aber mir war so schlecht. Ich habe das dann, wenn ich das mal habe, so einen Migräneanfall, dann muss ich höllisch aufpassen, dass mir halt nicht übel wird, beziehungsweise ich dann ja nicht kotze, auf Deutsch gesagt, durch diese harten Kopfschmerzen. Und das war mal wieder einer dieser Tage, mir war so schlecht gewesen, also ich konnte selbst diese Suppe nicht mehr essen, so also leid es mir tat, aber ja, die musste ich einfach am nächsten Morgen im Hotel stehen lassen. Zum Glück ging es mir am nächsten Morgen besser. Also meistens ist es dann auch so, wenn ich mich einfach nur hinlege, kein Licht in die Augen krieg, Augen zu, möglichst dunkel alles macht, dann versuche zu schlafen, dann Kopfschmerztabletten dann natürlich noch reinfahre. In dem Fall habe ich, glaube ich, sogar 600er Ibu genommen, weil ich nichts anderes hatte. Dann geht's einigermaßen, kann ich das ganz gut regulieren und kriege das meistens ganz gut wieder in den Griff. Ja, morgens war ich wieder halbwegs auf dem Dampfer. Ich merke das dann am nächsten Tag noch so ein bisschen, aber so wirklich Schlimm ist es nicht mehr. Ich würde sagen, so einmal im Quartal habe ich irgendwie sowas. Ich glaube auch nach wie vor, ich habe es nie wirklich kontrollieren lassen, aber ich glaube auch nach wie vor, dass das eher so Verspannungskopfschmerzen sind, die so vom Nacken her kommen. Ich habe natürlich auch während der Fahrt versucht, ab und zu mal ein bisschen zu schlafen. Nacken war wieder komplett überstreckt gewesen und so. Also war so meine Vermutung, dass es daher kommt. Ja, ersten Schock des Tages hatte ich dann auch noch zu verdauen. Es gab nämlich, nachdem ich dann morgens aufgestanden bin und ins Bad bin, habe ich festgestellt, es gab keine oder es gibt keine nach wie vor Arschduschen mehr. Ich war schockiert, Leute. Ich war echt schockiert. Ich habe monatelang jetzt mit Arschduschen gelebt. Ganz Pakistan, Indien, auch davor Iran und so. In Nepal, es gab einfach immer Arschduschen. Ich wusste nicht, wann ich das letzte Mal Toilettenpapier benutzt habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, so skurril das jetzt vielleicht klingt, aber ja, so ist es. Sondern einfach nur, ich habe einfach nur diese Arschduschen benutzt und habe mich so sehr daran gewöhnt. Und es war einfach gut. Und auf einmal gab es keine Arschduschen mehr. Ich dachte mir, nein, what the fuck? China, was ist hier los? Wo sind eure Arschduschen? Verdammt. Ja, da gab es erstmal einen kleinen Schock, kleine Umstellung. Und ich musste wieder auf Toilettenpapier zurückgreifen. War ein wenig unangenehm die letzten Tage, kann ich euch sagen. So viel dazu. Kleiner Ausschweif aus, ja, aus einer anderen Welt sozusagen. Ansonsten gab es noch Frühstück im Hotel morgens und dann ging es auch schon wieder los. Wir hatten einen langen Tag vor uns. Wir sind nach Shigatse gefahren. Das waren so knapp 600 Kilometer Fahrt. War schon echt lang. Das wussten wir auch vorher. Und ja, auch nach wie vor körperlich anspruchsvoll. Also durch diese tibetische Hochebene, die landschaftsmäßig unglaublich beeindruckend war, hatte ich mir so überhaupt nicht vorgestellt gehabt. Hat es das schon körperlich auch anspruchsvoll gemacht, weil wir waren quasi dauerhaft über 4000 Meter, also die ganze Zeit. Wir sind über 4000 Meter hoch gewesen. Ich glaube sogar einmal, ja doch, auf jeden Fall einmal über 5,2 beim Gyatschu-La-Pass oder sowas hieß der, glaube ich. Ah, Mist. Hätte ich mir vorhin nochmal aufschreiben sollen. Ich meine, Gyatschu-Pass oder Gyatschu-La-Pass, der war auf jeden Fall deutlich über 5000 hoch. Ich glaube 5200 oder sowas. Von daher hat man schon gemerkt, dass die Luft da ein bisschen dünner ist. Und durch diesen schnellen Aufstieg mit dem Auto war schon nicht ohne. Aber aussichtsmäßig natürlich diese Hochebene, dieses Plateau, sensationell, so beeindruckend. Also wir haben von der anderen Seite nicht nur einen Mount Everest gesehen, was natürlich schon ein Highlight an für sich war, sondern auch, wer war da noch? Ja, was heißt wer? Welche Berge waren da noch? Shishapangma, Shouyu, Lhotse, also die ganze Heimat der 8000er der Welt halt, die ja alle im Nepal, genau, im Himalaya beheimatet sind. Und die konnte man natürlich super gut von dieser tibetischen Hochebene aus beobachten. Deutlich besser als von Nepal aus, wenn ihr euch das mal auf der Karte anschaut, weil es halt einfach alles wahnsinnig hoch, aber dafür flach ist. Und auf der Nepal-Seite hast du ja ganz viele Vorberge, bevor du dann so in den höheren Lagen zu diesen 8000ern kommst. Deswegen siehst du das da einfach gar nicht so gut als auf der tibetischen Seite. Also wahnsinnig spannend, super tolle Eindrücke auf der Fahrt gehabt. Wir haben natürlich super oft auch angehalten, ist ja klar, Bilder machen, hier und da gucken und ja, Eindrücke mitnehmen, Eindrücke aufsaugen. Wir wollten nicht einfach nur da durchballern. Wir haben den Sonny mehr oder weniger ja ein bisschen bequatscht, dass er auch öfters mal anhält und wir ein bisschen was sehen können. Dadurch sind wir halt dann relativ spät erst angekommen in Shigatse und im Prinzip direkt zum Abendessen. Ich glaube, da war es schon ja, 22 Uhr oder so, als wir dann beim Abendessen angekommen sind. Das hat sich auch noch alles ein bisschen gezogen. Gab es eine kleine Prozedur. Die haben uns da ganz nett empfangen. Mit so einer Art, ja, geweihtem Schal, so einem weißen Schal mit verschiedenen Schriftzügen drauf, der Glück bringen soll. Und da haben sie jedem von uns so einen umgehängt, als die erkannt haben, dass wir alle Ausländer sind. In dem Restaurant war eine ganz nette Geste. Und dann hat sich das natürlich alles ein bisschen hingezogen. Ich glaube, bis wir wieder im Hotel waren, war es ja, 11:30, 12. Also ja, schon mitten in der Nacht, und dann sind wir auch einfach nur ins Bett gefallen und haben geschlafen. Das Hotel war mal wieder, ja, für meine Verhältnisse übertrieben Deluxe gewesen. Würde ich es mal, so würde ich es mal beschreiben. Also kein Wunder, dass die Tour so teuer ist. Um das im Nachhinein jetzt nochmal so Revue passieren zu lassen. Wir hatten ja zwar vorher darum gebeten, möglichst günstige Hotels zu nehmen, um eben den Preis ein bisschen drücken zu können. Aber die haben schon gesagt, das wäre so der untere Standard, den sie sowieso auswählen würden. Aber ja, das war alles andere als unterer Standard. Ich kann euch leider nicht sagen, was die einzelne Nacht gekostet hätte. Ich meine, ich hätte in einem Hotel auf der Tafel sowas um die 50, 60 € für ein Doppelzimmer gesehen. Also wir haben uns auch immer die Zimmer halt natürlich geteilt. Dana und ich, Nathan und Marco und Wace und Perrin. Und ja, dementsprechend wären das so irgendwie 25, 30 € oder was gewesen pro Zimmer, pro Person, pro Nacht. Puh, geht eigentlich, wenn man es halt hochrechnet auf die ganze Reise. Also ja, sei es drum, hätte günstiger sein können, was auch immer. Jetzt ist die Kohle sowieso weg und wir haben einfach nur, ja, versucht, das eben entsprechend anzunehmen, das Beste draus zu machen. Dafür gab es halt auch Frühstück Deluxe natürlich in den Deluxe-Hotels. Also das gab es auch schon lange nicht mehr. Wir hatten eine riesig fette Auswahl. Wir haben alle möglichen neuen Sachen natürlich ausprobiert. Klar, ist ja meistens so, wenn du in ein neues Land kommst, ganz oft, dass sich gerade beim Essen schon einiges ändert. Nicht nur Währung, Sprache. Landschaft gar nicht so gravierend, zumindest wenn du mit dem Fahrrad über die Grenzen kommst. Das ist ja meistens so, dass die Landschaft sich nicht eben von einer Grenzseite zur anderen direkt ändert. Ist ja auch logisch, warum auch. Aber gerade so Essen, Kulinarik, da ändert sich doch schon einiges. Dementsprechend haben wir ja, uns so ein bisschen durchprobiert, auch ein paar komische Sachen ausprobiert. Chinesisches Frühstück kann sich jeder vielleicht so ein bisschen ausmalen. Ich habe jetzt gerade gar kein konkretes Beispiel mehr im Kopf. Also es gab natürlich viele, ja, herzhafte Sachen, also gerade so frittiertes oder irgendwie gegrilltes Zeug zum Frühstück. Es gab aber auch normale Sachen. Also es gab auch einfach, ja, Marmelade, die ein bisschen komisch war, also mehr so Gelee-artig eigentlich. Es gab Brot, es gab Eier, es gab ja gedünstetes Gemüse und so. Das ist vielleicht bei uns nicht unbedingt so auf dem Speiseplan steht für ein Frühstück. Aber es gab auch sowas wie, ja, wie heißt denn das in Deutsch? So eine Art gefüllte Dampfnudel, sowas, so ein Dumpling. Heißt das bei uns? Ne, heißt das auch Dumpling? Nee. Ja, so einen gefüllten Hefekloß, teilweise herzhaft, teilweise süß gefüllt. Also von den Dingern gab es einige, die nennen sie Bautzer. Da haben wir ein bisschen was probiert. Ja, also war schon okay. Wir haben das auf jeden Fall ausgekostet, da mal wieder ein bisschen üppigeres Frühstück zu haben. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Bevor es dann weiterging, sind wir morgens, ja doch, sind wir morgens erst noch in Shigatse in das Tashilhunpo Kloster haben wir besucht morgens. Das ist der Sitz des Panchen Lama. Vielleicht erkläre ich euch da ein bisschen was dazu. Musste ich mich auch ja, ein bisschen einlesen, beziehungsweise viele Fragen stellen, um das alles so ein bisschen nachvollziehen zu können. Also das Tashilhunpo Kloster, wie gesagt, der Sitz des Panchen Lama. Der Panchen Lama, der quasi der zweite Dalai Lama, das sagt wahrscheinlich den meisten Leuten was, welcher den Dalai Lama auswählt. Also so eine Art Stellvertreter des Dalai Lama. Aber nicht ganz im Stellvertreter-Sinne, sondern die teilen sich auch einige Aufgaben, teilweise auch einige ja, Gebiete, sage ich mal so. Und da gibt es eine ganz interessante Story dazu. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, gerade so Tibet und China. Tibet und China ist ja sehr stark im Clinch. Nach wie vor versucht China ja so ein bisschen die Oberhand, ja, so fast die Herrschaft über Tibet zu gewinnen, kann man schon sagen, als autonome Region. Der letzte Panchen Lama, der ist von China ins Gefängnis geworfen worden, also inoffiziell ist er ins Gefängnis geworfen worden, so sagen zumindest die Tibeter. Offiziell, laut offiziellen Angaben, besonders natürlich chinesischen Angaben, ist er einfach, ja, verschwunden. Und daraufhin hat dann China einen eigenen Panchen Lama bestimmt. Und damit wollen sie aktuell versuchen, über den nächsten Dalai Lama bestimmen zu können. Weil wenn der Dalai Lama stirbt, dann ist der Panchen Lama eigentlich der, der aus einer gewissen Auswahl, also das ist ein sehr spezielles Prozedere dann, der aus einer gewissen Auswahl dann den Dalai Lama bestimmt, wie ich eben gesagt habe. Und über die Bestimmung des Panchen Lama versucht China da jetzt eben, ja, so ein bisschen mitzuwirken und ein bisschen Macht auszuüben, dass sie mitbestimmen können, wer der nächste Dalai Lama wird. Der aktuelle Panchen Lama, der wird aber von den Tibetern gar nicht anerkannt und auch nicht vom Dalai Lama anerkannt, weil die natürlich sagen, ja, ihr habt unseren Panchen Lama habt ihr ins Gefängnis gesteckt, ne? So hinterrücks, habt einen eigenen Panchen Lama bestimmt und wollt jetzt damit über den Nachfolger von mir als Dalai Lama bestellen, das könnt ihr mal vergessen. Deswegen hat der Dalai Lama gesagt, er will seinen Nachfolger selbst bestimmen. Das, ja, bringt natürlich einige Konflikte mit sich über die Nachfolge, weil ich glaube, der aktuelle Dalai Lama, der wird jetzt Anfang Juli, wird der 90. Dürfte der werden, hat der Guide, glaube ich, gesagt. Demnach ist das natürlich ein Prozess, der jetzt bald ansteht. Und sollte der Dalai Lama seinen Nachfolger aus Tibet bestimmen, dann ist natürlich ein gewisses Risiko da, dass China den vielleicht auch wieder ins Gefängnis steckt oder halt, ja, wie auch immer, wegschafft, sage ich mal so, ne? Sollte der aktuelle Dalai Lama seinen Nachfolger allerdings aus Indien heraus bestimmen, also dass es ein indischer Dalai Lama wird, weil er sich ja dort aktuell im Exil befindet, dann wird der Nachfolger vielleicht aus Tibet nicht anerkannt. Und die Tibeter sagen dann, ja, nee, wir wollen keinen indischen Dalai Lama, wir wollen einen Nachfolger aus unseren Reihen haben. Also das ist, ja, birgt einiges an Konfliktpotenzial, merkt man. Wie der Guide das erzählt hat, wie er das rübergebracht hat, dass das schon nicht ganz so ohne ist und dass das auch zu weiteren Spannungen zwischen Tibet und China führen könnte, je nachdem, wie der Prozess da ausgeht. Ich habe mich jetzt gar nicht mehr weiter da eingelesen, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Prozess, der jetzt demnächst da ja angestrebt wird, weil wenn der Dalai Lama halt 90 wird, dann, ja, kann man sich natürlich vorstellen, früher oder später da leider halt ein Ableben stattfindet und dann muss das ja irgendwie geregelt sein. Also viel Geschichte in diesem Land, super spannend, echt interessant gewesen, da einfach mal auch so ein paar Hintergrundeindrücke zu bekommen und Sachen, mit denen man sich so im Alltag, glaube ich, jetzt nicht wirklich beschäftigt, außer man hat jetzt dann vielleicht halt mehr mit der Religion, mit dem Buddhismus und so weiter zu tun. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das jetzt nichts, wo man sich einfach im Alltag mal hinsetzt und sagt, ja, ich recherchiere jetzt hier mal über den Dalai Lama und über den ganzen Prozess, wie ein neuer Dalai Lama gewählt wird, was da hinten dran steckt und so weiter. Deswegen fand ich unglaublich interessant. War auch noch nicht das Ende von der ganzen Geschichte. Also ich glaube, da werde ich mich in Zukunft auch noch mal ein bisschen mehr mit befassen, weil ich es doch eindrucksvoll finde. Und auch wenn ich kein großer Freund von Religion im Allgemeinen bin, was ich euch in den letzten Folgen ja auch schon gesagt habe, finde ich den Buddhismus von allen Religionen doch noch als eine der Religionen, die, ja, die mir am ehesten zusagen würde, die, mit der ich mich am ehesten identifizieren könnte. Und ja, die ich auch so ein bisschen mit am interessantesten, am spannendsten finde. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, mich da noch ein bisschen weiter mit zu beschäftigen in nächster Zeit. Wir sind dann erstmal weiter, an dem Tag noch nach Lhasa. Die Strecke war zum Glück ein bisschen kürzer gewesen als nach Shigatse. Wir sind dann nachmittags schon in Lhasa angekommen, das war richtig gut. Und dann hatte jeder nochmal für sich so ein bisschen den Nachmittag, um Lhasa zu erkunden. Dana und ich haben uns da ein paar Sachen angeguckt, sind so ein bisschen durch die Stadt und durch die kleinen Straßen gelaufen, ein bisschen über den Markt, einfach mal so ein bisschen ein paar Eindrücke zu gewinnen. Ja, kennt man halt so gar nicht. Super alte, super reiche Kultur natürlich auch. In Tibet, in China ja allgemein. Dementsprechend eindrucksvoll, das einfach mal alles so ein bisschen aufzusaugen, auf sich wirken zu lassen, zu sehen. Und abends haben wir dann noch beschlossen, zusammen Abend zu essen als Gruppe. Da hat uns der Sonny auch dann Freigang gewährt sozusagen. Hat gesagt, hey, easy, ich bin heute Abend bei meiner Familie. Der kommt aus Lhasa. Also er ist quasi diese ganze Strecke von Lhasa mit dem Fahrer zusammen, mit dem Bus an die Grenze gefahren, um uns dort abzuholen und dann eben die Strecke so entsprechend mit uns wieder zurückzufahren und uns da zu guiden, sozusagen. Deswegen waren wir frei, haben uns ein Restaurant rausgesucht, haben uns ja ein bisschen Essen geteilt, was gegönnt, auch ein Bierchen getrunken auf den Trip an dem Punkt, weil wir gesagt haben, hey, wir haben es nach Lhasa geschafft. War zwar jetzt nicht unglaublich lang die ganze Reise, aber trotzdem doch sehr intensiv, sehr spannend. Und wir haben viel erlebt in dieser kurzen Zeit. Wir haben uns auch natürlich gut kennengelernt. Wir hatten genug Zeit, uns auszutauschen während der Autofahrt, ist ja klar. Und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns mal hier heute Abend anstoßen und zu sechst hier ein Bierchen darauf trinken. Der nächste Tag, der stand ja noch bevor und der war dann Sightseeing für uns angesagt in Lhasa. Wir haben als Highlight der Tour und als Herzstück von Lhasa haben wir uns den Potala Palast angeschaut. Das ist quasi der alte Sitz des Dalai Lama, bevor er ins Exil nach Indien geflüchtet ist. Müsst ihr euch mal Bilder drüber anschauen. Potala Palace in Lhasa, super beeindruckend. Also unglaubliches Bauwerk, was es dort zu sehen gab, wie der Palast ja so herausragt aus dem Stadtbild einfach. Sehr interessante Bauweise, Architektur auch, was für Baumaterialien sie verwendet haben, wie alt der Palast ist. Ich weiß es leider schon gar nicht mehr. Aber ich kann euch nur sagen, super alt, wird natürlich dauerhaft instand gehalten, auch immer wieder daran gearbeitet. Also wir haben unter anderem zum Beispiel oben im Innenhof Leute gesehen, die in mühevoller Handarbeit diesen Boden bearbeiten und erstmal abschleifen und dann nachträglich mit speziellen Steinen so wie so einwachsen, beziehungsweise den Stein so über den Boden reiben, um den abzuschmirgeln und den Boden noch glatter zu machen, um das eben länger haltbar zu machen, alles. Also sehr, sehr viel Arbeit, was sie da nach wie vor in den Palast reinstecken und ja, sehr viel Prestige und auch, wie sagt man, ehrenvolle Aufgabe für die Tibeter, die sich damit beschäftigen dürfen. Also eindrucksvolles Bauwerk, eindrucksvoller Palast, da haben wir eigentlich so den ganzen Vormittag verbracht. Wir hatten hier VIP-Zugang, mehr oder weniger durch unseren Guide Sonny. Wir sind morgens um 8:30 da rein, als die Ersten tatsächlich. Wir waren ganz vorne an der Tür, durften an der ganzen Schlange vorbeigehen und direkt vor der Tür warten, bis sie aufgemacht wurde. Und hatten zumindest so mal die ersten Minuten komplett für uns, was ja unglaubliches Gefühl war, mehr oder weniger alleine in dem Palast zu sein. Hat sich dann natürlich nach und nach gefüllt. Aber auch da durch die Größe hat sich das schon sehr viel verlaufen. Tolle Führung, tolle Tour. Wir bekommen sehr viele spannende Eindrücke und Geschichten einfach über die ganze Historie von Tibet und rund um den Dalai Lama. Also sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Am Nachmittag waren wir dann noch im, wie hieß das Ding, Johann-Tempel. Das ist der heiligste Tempel in Tibet. Dort konnten wir auch nochmal ein paar, ja, Eindrücke natürlich über den Buddhismus, die Art und Weise, die Lebensweise der Tibeter konnten wir nochmal viel, viel mitnehmen. Also das war alles auch noch Teil unserer geführten Tour, Teil unseres Gesamtpakets eben gewesen. Und dann hast du auch gemerkt, und jetzt bin ich auch schon wieder müde, wie ihr hört, und dann hast du aber auch gemerkt, dass so ein bisschen, ja, die Luft raus war. Am Nachmittag waren wir echt alle ganz schön platt gewesen. Wir haben mit dem Sonny zusammen noch ein bisschen Tee getrunken, paar Snacks gegessen und so den Nachmittag ausklingen lassen. Jeder hatte noch mal ein paar Stunden dann für sich. Wir sind hier und da noch mal in ein paar andere Ecken gelaufen, Dana und ich, zum Eindrücke sammeln, einfach aus Lhasa, aus Tibet. Und abends gab es auch nochmal ein gemeinsames Abendessen. Und dann war die Reise jetzt auch schon ruckzuck eigentlich rum. Ja, verrückt, wie schnell so dann 5 Tage jetzt rumgegangen sind. Heute ist der letzte Tag hier, Tibet, weil heute Abend geht es dann schon raus. Ja, die Gruppe löst sich jetzt so langsam auf. Wir haben heute Morgen auch nochmal den Tag für uns gehabt in Lhasa, konnten uns einfach noch mal ein paar Sachen anschauen. Entspanntes Frühstück auch hier wieder. Richtig gut im Hotel, zum ersten Mal auch ausschlafen. Heute Morgen, die anderen Tage mussten wir halt immer entweder relativ früh los für die Tour oder dann eben fürs Sightseeing. Heute Morgen haben wir ein bisschen ausgeschlafen. Dann haben wir uns jetzt leider schon von Waze und Perrin verabschiedet. Also ich glaube, die werden wir nicht mehr sehen. Die sind heute Morgen nochmal weiter mit dem Sonny zu einem anderen Tempel, beziehungsweise der Sonny hat die dorthin gebracht. Und ja, Marco und Nathan haben sich ein bisschen die Stadt angeguckt. Dana und ich haben uns auch noch ein paar Sachen angeschaut. Und jetzt heute Nachmittag hast du dann richtig so gemerkt, Aufbruchsstimmung, die Gruppe trennt sich ruckzuck. Man hat sich irgendwie gefühlt gerade erst kennengelernt und dann sind die paar Tage auch schon rum. Wir hatten echt eine schöne Zeit, eine lustige Zeit auch zusammen. Viel Spaß zusammen gehabt, tolle Eindrücke zusammen gesammelt. Jetzt ist es halt schon wieder so weit, dass jeder wieder seine eigene Wege geht. Ja, Dana ist jetzt leider auch schon abgereist. Der Sonny hat sie vorhin zum Flughafen gebracht. Das heißt, wir haben uns da auch schon wieder verabschieden müssen. Und Waze und Perrin, wie gesagt, die haben wir jetzt seit dem Frühstück gar nicht mehr gesehen. Die sind noch irgendwo unterwegs. Marco und ich waren vorhin noch kurz unterwegs, haben uns eine SIM-Karte organisiert für die nächsten Tage und Wochen in China. Und für mich geht es jetzt dann mit Marco und. Sorry. Für mich geht es mit Marco und Nathan. Geht es jetzt heute Abend dann mit dem Nachtzug weiter nach Singing. Das mussten wir vorher natürlich alles schon buchen, weil unsere Zeit für Tibet, für unsere Tibet-Genehmigung halt stark limitiert war. Also die war genau auf gewisse Tage begrenzt und die wollten vor der Einreise schon unsere Weiterreisetickets quasi sehen. Deswegen, Dana hatte da schon ihren Rückflug gebucht gehabt. Die ist jetzt. Ja, die dürfte jetzt schon am Flughafen sein, vielleicht auch schon Flieger gleich und fliegt dann über Peking. Erstmal noch ein Zwischenstopp in Chengdu, also schon in Zentralchina und dann über Peking zurück nach Frankfurt, nach Hause. Waze und Perrin, die werden morgen erstmal im Zug weiterfahren, morgen früh. Und für mich, Marco und Nator geht es heute Abend um 7, 7:30, sowas, so in, ja, 1,5 Stunden geht's dann mit dem Zug raus aus der Tibet-Region nach Xining. Erstmal deutlich weiter in den Norden, wenn ihr euch das auf der Karte anschauen wollt. Also Xining ist Xining geschrieben. Aber da geht es erstmal ganz schön hoch in den Norden. Das sind irgendwie so fast ein Tag, sind glaube ich 22 Stunden Zugfahrt. Also morgen Nachmittag kommen wir irgendwie dort an. Und von dort werden sich dann auch die Wege für uns drei trennen. Oder zumindest mal für zwei von uns. Der Nathan wird in eine andere Richtung weiterfahren. Und Marco und ich werden so ungefähr in die gleiche Richtung weiterfahren. Wir müssen mal noch gucken, wie wir das machen. Wir haben beide einen unterschiedlichen Zielbahnhof gebucht, fahren auch ab Singing mit unterschiedlichen Zügen weiter, aber beide unsere Züge fahren auch jeweils über die gleiche Station von unseren jeweiligen Zielbahnhöfen. Also es ist alles ein bisschen chaotisch gelaufen. Wir wollten ursprünglich auch ganz woanders hin. Wir wollten ursprünglich auch alle drei ungefähr in die gleiche Ecke, aber dann gab es dann plötzlich keine Zugtickets mehr. Die sind ultra schnell ausverkauft in China. Wir wollten halt auch ein Bett natürlich im besten Falle haben für den Nachtzug. Marco und ich haben jetzt eins, was sich Hard Sleeper schimpft. Ich bin mal gespannt. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich ja mehr oder weniger unkomfortables Bett sein wird. Der Nator, der hat sich sparfuchsmäßig gar kein Bett gebucht. Der hat sich nur einen Sitzplatz gebucht, selbst für die ganze Nacht. Wir haben schon gesagt, ja, kommst du dann zu uns ins Abteil und dann kannst dich mal ein paar Stunden bei uns hinlegen morgen früh, wenn wir wieder wach sind. Also auch das wird, glaube ich, noch spannend werden, wie das dann letztendlich alles abläuft und die weitere Reise sich gestaltet in den nächsten Tagen. Also Marco und ich, wir haben jetzt erstmal gesagt, wir werden ein bisschen zusammenfahren mit dem Fahrrad. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir da zusammenfinden, bis wohin wir letztendlich zusammenfahren oder welche Stadt wir dann anpeilen. Als Kompromiss zwischen unseren beiden gebuchten Tickets. Und dann müssen wir ja natürlich noch, apropos Fahrrad, genau, müssen wir natürlich noch die Fahrräder verschicken. Der Fahrradtransport, der steht uns jetzt noch bevor. Das wird, glaube ich, gleich noch richtig spannend werden, weil wir haben schon von einigen Leuten einige Storys gehört, wie der Fahrradtransport hier in China abläuft. Allen voran von Kenan und Ao, den beiden Franzosen, mit denen ich ja das letzte Mal in China war und dann bis Pakistan zusammengereist bin. Wer sich an die beiden noch erinnert, die haben ja dann eine ganz andere Route gewählt und sind 3 oder 4 Tage lang mit dem Zug durch China gefahren und haben dort auch ihre Fahrräder transportieren lassen. Deswegen hatten wir da zum Glück ein bisschen, ja, Know-how, ein bisschen Feedback uns einholen können von denen und da ein wenig Infos abholen können und sind gefühlt ganz gut vorbereitet. Aber mit China weiß man halt nie so richtig, was da kommt. Also wir wussten zum Beispiel schon kein Benzin und so weiter in unseren Benzinflaschen für die Kocher. Man darf keine Messer transportieren lassen, wo ich mir denke, ja, was soll ich halt mit meinem kleinen Küchenmesser machen? Das habe ich jetzt irgendwo in meiner Rahmentasche im Fahrrad tief unten vergraben und hoffe, dass die das nicht erkennen, wenn das Ding dann durch den Scanner läuft. Und ja, so ein paar Sachen sind da schon relativ speziell. Wir haben auch keinerlei Ahnung, was der Spaß uns kosten wird, wie das abläuft mit dem Transport, wie lange das dauert. Also alles das kommt jetzt gleich noch auf uns zu, wenn unser Fahrer hier uns zum Bahnhof fährt und dann werden wir die ganzen Erfahrungen dann dort machen dürfen. Wird nicht langweilig, auf jeden Fall. Von daher kann ich euch in der nächsten Folge ja berichten, erzählen, wie der Fahrradtransport hier auf chinesischer Seite letztendlich abgelaufen ist, wie spannend oder unspektakulär es war, wie simpel oder aufwendig es eben gewesen ist. Ich glaube, es wird so ein Mix. Aber die Erfahrung jetzt aus den letzten Tagen, die hat eigentlich schon gezeigt, dass die Chinesen doch alle irgendwie komisch, aber auch irgendwie ganz nett und freundlich sind und doch irgendwie hilfsbereit sind. Von daher denke ich mal, wird sich dafür alles irgendwie eine Lösung finden und ja, ich fühle mich ganz gut vorbereitet. Die Sachen sind alle verpackt im Karton. Ich habe mein Zeug für die Zugfahrt. Also eigentlich wären es ja dann zwei Zugfahrten. Ich komme dann morgen quasi nachmittags in Singing an und habe dann nochmal einen zweiten Nachtzug nach Guiyang. So der Plan. Also ja, ich verbringe jetzt fast 48 Stunden dann. Die nächsten 2 Tage verbringe ich so ungefähr im Zug. Auch das stelle ich mir irgendwie ein bisschen spannend vor. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so lange Zeit am Stück im Zug verbracht habe. Aber auch das, wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, wo Lhasa liegt und wo Xining liegt, beziehungsweise Guiyang, dann seht ihr, warum der Zug da so einen riesigen Bogen fährt, weil da halt die ganzen Ausläufer des Himalayas-Gebirge liegen. Und dementsprechend der Zug natürlich da keine gerade Linie wählen kann, sondern erstmal super weit hoch in den Norden fahren muss, um aus dieser Hochebene rauszukommen. Und dann erst wieder weiter runter Richtung Süden bzw. Richtung Zentralchina fahren kann. Spannend wird's, spannende Erfahrung wird es auf jeden Fall werden. Ich bin froh, wenn ich dann irgendwann an irgendeinem Bahnhof ankomme und mein Fahrrad dort hoffentlich dann unversehrt in Empfang nehmen kann, in dieser Kartonbox, in der es jetzt seit ein paar Tagen steckt, wieder zusammenbauen kann und dann einfach wieder ganz, ja, simpel, individuell mit dem Fahrrad weiterreisen kann und mich nicht mit diesem ganzen Zug und Verkehr, Bus, Bahn, was auch immer, behängen muss, weil letztendlich will ich eine Fahrradreise machen und nicht mit Bus und Bahn durch die Weltgeschichte reisen und mein Fahrrad im Karton hinter mir her transportieren lassen. Deswegen. Aber es gab jetzt halt für die Sektion hier keine Alternative. Die einzige Alternative wäre ein Flug gewesen. Das hatte ich euch ja auch schon mehrfach erzählt. Brauche ich nicht nochmal hier durchkauen. Von daher glaube ich, war die Reise jetzt durch Tibet mit all den Erfahrungen, die wir machen durften, mit den neuen Leuten, die ich kennenlernen durfte in der Gruppe, war es das schon irgendwo wert gewesen. Hat ein bisschen geschmerzt, was das Geld natürlich angeht, aber ja, so ist es. Ich versuche es positiv zu sehen, logischerweise, und die Erfahrung einfach schätzen zu lernen und ja, da eben mehr draus zu ziehen, als nur auf die reinen Kosten da zu schauen. Dementsprechend glaube ich, ist das ein ganz guter Abschluss für den Tibet-Teil. Und ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Ich glaube, es werden noch, ja, ein paar spannende Wochen, Tage, Wochen. Wahrscheinlich werden es eher Wochen werden, wenn ich mir das auf der Karte so anschaue in China. Also da stehen so kleiner Ausblick, stehen so ungefähr 1000 Kilometer an. Komischerweise auch unglaublich viele Höhenmeter. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum da so fast 10.000 Höhenmeter anstehen auf dieser Strecke, auf den rund 1000 Kilometern. Ich habe irgendwie, weiß nicht warum, gedacht, China wäre in dem Gebiet flacher. Anscheinend nicht. Deswegen glaube ich, ja, wird es schon noch gut 2 Wochen dauern, bis ich dann in Richtung Vietnam, Grenze von Vietnam komme. Einen Monat kann ich bleiben in China, ja, 5 Tage sind jetzt rum. Also da habe ich auch noch ein bisschen Luft. Ich habe nicht vor, das ganz auszureizen. Hoffe auch nicht, dass es so lange dauert, weil die Aussicht, endlich nach Südostasien zu kommen, endlich nach Vietnam zu kommen, ist natürlich schon, ja, sehr, sehr verlockend. Da freue ich mich richtig drauf. Südostasien ist für mich einfach so ein Teil der Welt, den ich unglaublich schön finde. Die Menschen sind nett, das Essen ist gut, die Landschaft ist super schön. Alles in allem ist das einfach so mit einer der perfektesten Teile der Welt. Und ich war schon in einigen Teilen gewesen. Ich war auch schon in Südostasien gewesen. Deswegen freue ich mich umso mehr darauf, da jetzt wieder hinzukommen. Und dort eben dann, ja, mit dem Fahrrad weiter Richtung Australien, Neuseeland radeln zu können. Weil so langsam kriege ich nämlich das Gefühl, dass die Reise, ja, so nicht dem Ende zugeht. Der Weg ist noch weit, aber es geht schon so in Richtung letztes Drittel. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann wirklich in Vietnam, Südostasien bin, da wird sich das Gefühl vielleicht auch nochmal ändern. Jetzt China hat noch ein bisschen einen anderen Charakter. Das fühlt sich irgendwie noch so weit weg an. Wenn ich mir das jetzt auf der Karte anschaue, in 2 Tagen, wo ich da hinfahre mit dem Zug, dann ist das schon ein ordentlicher Schritt Richtung Osten und auch Richtung Süden. Von daher denke ich, wird sich das Gefühl wahrscheinlich auch bald passend dazu einstellen und dann, ja, mal schauen. wo mich die weitere Reise hin verschlägt. In diesem Sinne, Leute, ich habe euch genug erzählt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, fürs Einschalten und fürs Teilhaben an meiner Reise. Kleiner Punkt an der Stelle noch. Ich glaube mittlerweile, dass wir zumindest auf Spotify die Kommentarfunktion jetzt am Laufen haben, wenn ich das nicht ganz missverstanden habe. Ich meine sogar, da auch schon Kommentare gesehen zu haben. Schaut mal rein, sofern ihr die Folge hier auf Spotify hört. Und ja, hinterlasst mir gerne mal irgendwie einen Kommentar, ein Feedback, was auch immer. Zum einen, um zu sehen, ob das funktioniert, und zum anderen natürlich, um ein bisschen mit euch zu interagieren. Ihr könnt auch gerne da, ja, Anregungen, wie gesagt, Feedback, Fragen reinschreiben oder sowas. Ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Und vielleicht kann man da ja auch ein bisschen noch ein bisschen mehr Interaktion drüber aufbauen über die Funktion. Fände ich auf jeden Fall interessant, fände ich auf jeden Fall spannend und würde mich freuen, von euch auf dem Wege zu hören und zu lesen. Natürlich aber auch auf allen anderen Wegen. Also ich glaube, ihr kennt die Kanäle und wenn hier jemand was dazu beitragen will, mir was mitteilen will, dann jederzeit gerne. Zumindest alle außer du, lieber Karl. Und von Stefan höre ich sowieso regelmäßig Podcast-Reactions. Von daher, bei den Jungs weiß ich Bescheid, dass da immer was an Feedback kommt. Also, nochmal, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Haltet fleißig die Wurst hoch und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Begleite Pascal auf seiner unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSide.